denke so, dass du mit einer guten HR-Arbeit Geld verdienst für dein Unternehmen. Und ich kenne keinen CEO, der nicht sagt, ich möchte mehr Umsatz machen oder ich möchte Kosten reduzieren. Gerade jetzt wäre die Zeit dafür, mehr Umsatz zu machen und oder im besten Fall Kosten zu reduzieren.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero.
In der heutigen Episode sprechen wir darüber, warum in HR so wenig passiert, obwohl so viel möglich wäre. 90% der Prozesse könnte ich automatisieren, sofort. Das sagt unser Gast Benjamin Fisser, der Recruiting aus der Praxis kennt und als Investor in über 20 HR-Tech-Startups involviert ist. Wir fragen, welche Tools helfen wirklich, wo steht sich HR selbst im Weg und was müsste sich ändern, damit Technologie nicht nur möglich, sondern wirksam wird. Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Simon, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Scharf und Sinnig. Der Arbeitsmarkt ist irgendwie kaputt. Fachkräftemangel auf der einen Seite, Massenentlassungen auf der anderen und dazwischen eine HR-Tech-Industrie, die Lösungen mit großen Versprechen verkauft, während die meisten Unternehmen ihre Probleme trotzdem nicht gelöst kriegen. Was läuft hier eigentlich falsch und welche Tools helfen tatsächlich? Unser Gast kennt beide Seiten. Benjamin Fisser ist seit über 20 Jahren im Recruiting unterwegs. 2018 hat er Search Talent gegründet, ein profitables Recruiting-Unternehmen. Heute investiert er mit Alligator als operativer VC in mehr als 20 HR-Tech-Startups von Recruiting über Benefits bis zur Schichtplanung. Der Unterschied zwischen klassischen Investoren, er bringt nicht nur Geld mit, sondern steckt operativ mit drin. Außerdem ist Ben regelmäßig als Speaker und Sparringspartner auf HR- und Tech-Bühnen unterwegs. Mit ihm sprechen wir darüber, welche HR-Lösungen im Alltag wirklich tragen, wo sich Unternehmen selbst im Weg stehen und wie intelligenter Umgang mit Technologie helfen kann, knappe Talente tatsächlich zu gewinnen und zu halten. Lieber Ben, herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, lieber Jörg und lieber Simon, dabei zu sein. Vielen Dank für die Vorstellung.
Sehr, sehr gerne. Da kommt die erste Frage. Das ist eine Standardfrage, die fragen wir alle Gäste. Ist die Vorstellung soweit korrekt oder möchtest du etwas hinzufügen, was in dem Kontext vielleicht noch bedeutsam sein könnte? Haben wir übertrieben? Haben wir untertrieben?
Das war tatsächlich eine sehr, sehr gute Vorstellung. Ihr habt sehr gut recherchiert. weil manche schätzen dann falsch an, was ich jetzt aktuell mache oder was ich gemacht habe. Das ist schon alles richtig.
Dann würde ich gleich reinstarten mit der Frage, du bist ja nun ein Mann steiler Thesen, sagen wir es mal so. Das hast du auch angedroht in Anführungsstrichen, darauf kann es hinauf und das nehmen wir auch gerne auf, also beziehungsweise diesen Ball nehmen wir gerne auf. Und das ist das erste Thema, ich erinnere mich dann an ein Statement vor ein paar Wochen, bin ich 200.000 Euro wert, ja oder nein im Jahr? Wie siehst du das mit der Leistungsgesellschaft, die gerade läuft? Spielt die im HR-Tech eine Rolle? Spielt die generell eine Rolle? Was ist so das, was quasi, wo sind die Zusammenhänge, die du siehst zwischen im Prinzip dem Gesellschaftlichen passiert und dem, was HR-Tech leisten kann?
Oh, ja, das ist ein großes Fass. Ich weiß gar nicht, ob ich es aufgemacht habe, jetzt bin ich 200.000 Euro wert. Aber es ist spannend, weil ihr habt es am Anfang schon gesagt, wir sind ja gerade in so einer spannenden Zeit. Ja, auf der einen Seite sprechen manche Menschen darüber einen Fachkräftemangel, wenn man mal so gerade im Markt reinhört, dann ist es, glaube ich, eher so ein gefühltes Thema. Also irgendwie 90% der Firmen, mit denen ich momentan spreche, die sagen nicht unbedingt, ich habe gerade einen Fachkräftemangel. Ich glaube, das gehört auch irgendwie zur Ehrlichkeit dazu. Wir nehmen jetzt mal manche Branchen irgendwie weg, ja, wie Pflege, Handwerk und Co. Wobei selbst dort haben wir ja auch Beteiligungen in den Bereichen und selbst dort sehen wir halt, dass auf der einen Seite nur weil ein Fachkräftemangel da ist, auf der anderen Seite nicht unbedingt eingestellt wird, was verschiedenste Gründe hat. Und dann haben wir das ganze Thema AI, Automatisierung, wo sich jetzt Menschen Gedanken machen, Sorgen machen, okay, habe ich meinen Job vielleicht noch in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Jahren? Und dann haben wir irgendwie eine ältere Gesellschaft, die auch sagt, ich will irgendwie integriert werden und ich will oder muss oder kann irgendwie länger arbeiten. Und dann haben wir irgendwie so ein Spannungsfeld Gen Z, die irgendwie andere Themen noch so reinbringen. Und ich finde, das ist irgendwie so ganz spannend, weil manchmal haben wir so Diskussionen in Deutschland gefühlt, die so ein bisschen an der Realität vorbeigehen. Was meine ich damit? Thema Leistungsgesellschaft. Also wir reden einfach sehr, sehr viel. Mhm. Ja? Wir reden, wir müssen das machen und jenes machen. Und das ist das, was, und ich bin irgendwie Unternehmer, seitdem ich 16 bin oder 14. Aber mit 16 konnte ich meine erste Firma erst gründen. Ich glaube, wir müssen mal mehr ins Machen tun. Das war jetzt nicht, beantwortet jetzt nicht unbedingt deine Frage, aber die Antwort wäre eher, ich glaube, in Deutschland, was eines unserer Hauptprobleme momentan ist in dem Segment, und da spielt dann der Arbeitsmarkt eine Rolle, aber ich glaube, ganz allgemein ist das ganze Thema begreifen wir eigentlich, in was für einer Lage wir sind? Und ich habe das Gefühl, wir begreifen das noch nicht. Und um da die Brücke zur HR-Tech zu schlagen, ich kann mit Personalleiter und Personalleiterinnen sprechen und könnte denen wahrscheinlich 90% ihrer Prozesse wegautomatisieren und digitalisieren. Das geht alles. Das geht auch alles DSGVO-konform und alles. Und viele machen dann auch tolle Postings auf LinkedIn, dass sie doch irgendwas da machen und wir müssen noch investieren und Co. Und sie machen es aber nicht. Also wenn man sich mal so Unternehmen, deutsche Unternehmen anschaut, wie digitalisiert die denn da so sind, und gibt natürlich auch Ausnahmen, gibt es einen extremen Nachholbedarf. Positiv würde ich sagen, deswegen sind wir auch in dem Feld HR-Tech, weil wir da einfach noch so weit zurück sind im Vergleich teilweise auch zu anderen Ländern. Das war jetzt ein kleiner Rant schon fast zu Beginn. Aber er heißt ja scharf und sinnig, da dachte ich, gehe ich auf das Scharf.
Hau rein, ne? Keine Frage. Das ist die Frage, andere Länder sind wir da vorne. Wer wäre denn das in deiner Perspektive? Wer sind die Länder, die wir da vorne sind? Die USA wie immer oder wer ist da so?
Ja, auch. Und ich meine, das Problem, was wir haben, ist ja, wir leben ja nicht autark auf einer Insel, wo wir jetzt sagen können, wir machen jetzt einfach so weiter und Deutschland ging es irgendwie jahrzehntelang ja ganz gut wirtschaftlich und das wird jetzt alles so kommen und ja und AI ist ja eine potenzielle Gefahr und was passiert damit? Wir können da jetzt ewig drüber diskutieren.
Ja.
Nur das interessiert den Amerikaner halt relativ wenig. Das interessiert den Chinesen noch viel weniger. Ja? Mhm. Und andere Länder auch nicht. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen halt als Gesellschaft und die Antwort können wir uns selber geben. Und ich will gar nicht sagen, dass das eine richtig ist und das andere falsch, aber ich glaube, wir müssen einfach mit den Konsequenzen rechnen und auch leben. Wir können jetzt einfach so weitermachen oder wir müssen halt ein bisschen breiter und offener werden manchen Themen gegenüber. Und dazu gehört auch das Thema Leistungsgesellschaft, um da wieder drauf zu gehen, weil sonst werden wir einfach rechts und links überholt. Mhm. Und wenn das passiert, dann ist es auch okay, nur dann können wir uns halt manche Dinge nicht mehr so leisten, wie wir uns sie als Deutschland in den letzten Jahrzehnten so geleistet haben. Das ist halt meine These. Das können wir so machen, aber dann müssen wir halt damit leben. Und das ist ein bisschen das Thema. Also ich glaube, wir sind immer noch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, wir schalten irgendwie den Fernseher ein und lesen die Nachrichten und wir lesen alle, boah, der Wirtschaft geht so schlecht und das ist und jenes und das lesen wir und das wissen wir genauso wie demografischer Wandel, ja, das wissen wir seit Jahrzehnten, ja, oh, jetzt gehen x Leute in Rente und was hat sich denn getan, ne? Also was haben wir denn vor 10, 20 Jahren gemacht, wo wir das auch schon wussten, um dagegen zu steuern, um zum Beispiel zu sagen, wie machen wir, den Ausbildungsberuf der Pfleger, Pflegerin attraktiver, weil wir wussten es ja schon seit Jahrzehnten, ja. Und genauso wissen wir jetzt auch, was passiert. Und wir wussten auch, dass die Automobilindustrie so nicht weiter funktionieren wird. Und wir wussten auch wahrscheinlich hoffentlich, dass wenn wir irgendwie unsere tollen Erfindungen, die wir gemacht haben, wie Solar und Co., nicht weiter fördern, dass das irgendwo abwandern wird. Das wussten wir auch alles, aber wir haben es halt gehen lassen. Und das ist so ein bisschen das, was mich umtreibt.
Dann hast du ja heute noch eine steile These, das habe ich heute erst gesehen, eine steile These aufgestellt, diesbezüglich mich mit der Leistungsgesellschaft generell. Man muss ja im Prinzip quasi am Output orientiert gemessen werden und nicht an der Arbeitszeit. Das war ja so das Neueste, was ich gerade bekommen habe. Für die, die es nicht gelesen haben, es geht im Prinzip hauptsächlich darum, dass man in der heutigen Zeit nicht mehr, also wenn ich es gut zusammenfassen darf, dass man in der heutigen Zeit eben nicht mehr sagen kann, ich werde nach Arbeitszeit bemessen, sondern nach dem, was ich leiste in der Zeit. Okay, das klingt erstmal gut, insbesondere für die leisten. Wie ist das aller? Andere würden sagen, ich sag mal, Bärbel Basch und ihr Henri Gord würden sagen, das ist ja Taylorismus. Quasi an der Stelle, das muss ja wieder komplett Measurement sein. Das heißt, alle, die da nicht so leisten können, fallen hinten rüber. Erfahrungsgemäß haben wir da mal Probleme. Ja. Deswegen die Frage, wie siehst du das?
Ja, naja, du finde es doch ziemlich simpel und ich glaube, die Aussage kommt auch so ein bisschen ich bin Unternehmer, so am Ende des Tages, wenn du lieferst, dann bekommst du was, ja, und wenn du nicht lieferst, dann bekommst du nichts. Und ich sage ja nicht, und ich glaube, das ist der große Unterschied, ich sage nicht, wie vielleicht manche sagen würden, es muss jeder leisten. Das sage ich nicht. Nur wenn ich mich eben dafür entscheide, nicht zu leisten oder weniger zu leisten, dann kann ich halt nicht den gleichen Anspruch haben wie einer, der viel leistet. Ich glaube, das ist so ein bisschen was, ne? Wenn ich jetzt jeden Tag, auf dem Feld 100 Kartoffeln ernte und verkaufe 100 Kartoffeln, werde ich halt mehr Geld damit bekommen, als wenn ich 50 Kartoffeln ernte. Ich sage nicht, jeder soll 100 Kartoffeln ernten, aber meine Aussage ist halt, wenn ich nur 50 ernte, dann kriege ich halt auch nur 55 Geld. Und das kann dann auch vollkommen okay sein, weil die Person vielleicht sagt, das reicht mir auch, weil ich muss halt nicht in einer Vierzimmerwohnung in Berlin-Mitte wohnen, sondern ich gehe dann halt ein bisschen außerhalb. Und das ist dann auch vollkommen okay. Aber ich glaube eben nicht, dass wir so weitermachen können, dass wir sagen können, ich leiste weniger und krieg das Gleiche. Ich glaube, das funktioniert halt nicht. Ja? Das ist ein bisschen die These, die ich da habe.
Ich würde gern mal wieder so ein bisschen zurück in die HR-Tech-Szene gehen. Da bist du ja tief drin. Ich glaube, du hast sehr viele Einblicke, wahrscheinlich deutlich mehr Einblicke als Simon und ich zusammen. Wie geht's der Szene gerade? Ist es gerade Goldgräberstimmung? Ist es gerade eine Ernüchterung schon wieder nach dem Hype, den es vielleicht gab? Wie geht's der Szene? Was spielt sich da gerade ab?
Ja. Ah, sehr mixed, würde ich sagen. Aha. Also sehr themenabhängig. Also ich glaube, alle, die sich so um das Thema Recruiting kümmern, die haben es gerade schwer. Das gesagt, finden super viele so M&A-Aktivitäten im Bereich Recruiting Tech-Startups statt. Das ist ganz interessant. Und das sind auch die Bereiche tatsächlich, die am meisten gerade das Funding bekommen. Also wir haben letztens nochmal die Zahlen angesehen, also jetzt nicht bei uns, sondern allgemein. Wird extrem viel darin wieder investiert. Da ist natürlich AI der Treiber, wie bei allen Themen übrigens. Also es ist alles, was ich am Pitch-Deck sehe, 99,9% hat irgendwas mit AI. Also der Branche, die sind am struggeln. Da gibt es natürlich auch wieder Ausnahmen und das kommt natürlich wieder ein bisschen aufs Thema drauf an. Andere Themen, ich meine, wir haben Beteiligungen, die kümmern sich ums Thema Offboarding. Ja,
da rollt der Rubel.
Die haben natürlich gerade sehr viele Anfragen und alles, was natürlich irgendwie so Effizienzsteigerung ist oder auch Themen, die wenig Beachtung gefunden haben, also alles so das ganze Thema Bestless Worker, also alle Menschen, die nicht am Schreibtisch arbeiten, die sind so in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Jahren HR-Tech-seitig so ein bisschen vernachlässigt worden. Und die kommen jetzt mehr und mehr, das ganze Thema Gig-Worker, ja, weil da sind wir auch wieder. Es gibt mehr und mehr Menschen, die arbeiten nicht in einem festen Job, sondern die haben dann einen Job und dann haben sie noch irgendwie eine Nebentätigkeit oder haben zwei Jobs oder arbeiten als Freelancer. Ich meine, der Trend ist ja auch ganz klar, dass in 10, 15 Jahren viel, viel mehr Menschen als Freelancer arbeiten werden. Und den Bereichen geht's ganz gut. War es so wie nach Post-Covid, wo gefühlt jeder auf einmal festgestellt hat, oh, wir müssen ja irgendwie unsere HR-Prozesse digitalisieren und allgemein alles, wo ja ein richtiger Hype war, nein. Ist es besser von der Stimmung her wie Anfang des Jahres? Ja, weil tatsächlich natürlich auch wir im HR-Tech jetzt auch global, Stichwort zum Beispiel wie Smart Recruiter für SAP und Co., schon auch dann große Transaktionen teilweise sehen, die natürlich für den Markt auch ganz ganz gut sind. Also ich habe vorgestern mit jemandem gesprochen und ich habe gesagt, so Schulnotensystem wäre es eine 3+.
Hilf mir nochmal ganz kurz, Recruiting. Du hast einerseits gesagt, der nicht so gut, andererseits wird dann doch wieder investiert. Woran liegt es? Auf welcher Seite läuft es nicht so gut, unternehmensseitig?
Also es werden einfach weniger Leute eingestellt. Ja, jetzt mal pauschal, global gesagt. Ja, okay. Das ist immer von der Branche ja natürlich abhängig, wie ihr auch wisst. Aber jetzt allgemein ist die Stimmung, und wenn man sich jetzt auch die Umfragen anschaut, schreien die Firmen jetzt nicht, okay, wir wollen nächstes Jahr uns verdoppeln. Ja? Sondern die sind vorsichtiger. Und das hat natürlich einen direkten Impact auf Recruiting-Startups. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann wiederum auch ein Thema Effizienz und Kostensenkung, wenn ich vielleicht früher irgendwie intern ein 5-Mann-Frau-Recruiting-Team hatte und ich kann das jetzt irgendwie mit einer AI-Lösung zu 90% schon abdecken, dann spare ich letzten Endes Ressourcen und Geld. Weil wir müssen ja auch sagen, es wird ja auch noch eingestellt. Ja, so ist es ja nicht. Es gibt ja auch Bereiche, die boomen jetzt. Also wenn ich jetzt AI-KI-Experten habe, die werden jetzt wiederum gesucht, auch bei den Firmen, ja, oder Digitalisierungsexperten. Also ist ja auch mal ein bisschen branchenabhängig. Aber das ist so ein bisschen die zwei Seiten. So auf der einen Seite eben weniger Einstellung, auf der anderen Seite aber schon die Bereitschaft und auch teilweise der Zwang eben zu Geld zu sparen oder Effizienzsteigerung, was dann zu Geldsparen führt. Und dann kommen wiederum auch die HR-Tech-Startups ins Spiel.
Vor ein paar Wochen war bei uns der Sexprodukt der Ausstrahlung, war bei uns Wolf Lotter und der sagte unter anderem, da würde ich mich gerne mal mit konfrontieren, ein Scheißprozess ist auch digital ein Scheißprozess an der Stelle. Und dann ist die Frage, wie bekomme ich denn im Prinzip die Prozesse so beschrieben, dass sie das eben nicht sind? Also AI an also für sich kann ja erstmal nichts, also nur so, wir müssen es ja einsetzen als Werkzeug. Jesse, wo siehst du die Schnittstellen, wo die gerade quasi brennen, wo man was tun müsste?
Das ist, also geht vollkommen einher damit. Das ist tatsächlich auch eine Challenge, weil ich glaube, wenn ich mir so deutsche Unternehmen anschaue und ich spreche auch irgendwie jeden zweiten Tag mit CHROs von Unternehmen und glaube auch da, und da gehe ich wieder zu meinem Rant zu Beginn zurück, ich glaube, wir haben es, viele Firmen haben es immer noch nicht begriffen, ich muss es leider so scharf sagen, dass sie Prozesse umstellen müssen oder umdenken müssen. Und dann ist es natürlich genauso, wie du sagst, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier einen scheiß Recruiting-Prozess und jetzt mache ich den immer mit AI, dann ist er danach genauso beschissen noch. Und glaube, das Umdenken muss erstmal prozessual beginnen, bevor ich die Technologie draufschlage. Das könnte man alles relativ schnell machen. Gib mir einen halben Tag Workshop mit einem CHRO von irgendeinem Unternehmen und ich sage dir, der wird danach bessere Prozesse haben. Ich glaube, die Frage ist, wollen sie das? Wie politisch denken noch die verschiedenen Stakeholder und Shareholder innerhalb des Unternehmens? Und ist denn schon der Druck und der Pain groß genug? Warum sage ich das? Ich sitze ja auch regelmäßig bei Pitches und Co. Auch von Unternehmen. Ich war letztens bei einem. Die geben dann irgendwie eine sechsstellige Summe für Employer Branding aus und mit dem Hinweis, ja, wir brauchen Nachwuchskräfte. Dann frage ich die, wie viel habt ihr denn danach eingestellt? Und dann sagen sie mir, wir tracken das nicht. Da sage ich, okay, so, da brauche ich jetzt nicht mit AI noch mehr Kandidaten oder bessere Kampagnen bauen, wenn ich das nicht mache. Und dann fragt man, ja, warum trackt man das nicht? Ja, weil das ist ja eine andere Abteilung. Wir sind ja Employer Branding und die sind ja Recruiting. Und da sitze ich dann da und denke, das kann ja nicht wahr sein, weil die Kampagne war jetzt nicht um, ich weiß, Employer Branding, ich meine, damit kennt ihr euch ja aus, ne? Ist ja nicht immer nur Mitarbeitende finden, klar, aber wenn ich natürlich sage, als Statement, okay, mein Problem ist, ich finde die Leute nicht und deswegen mache ich das und denke da nicht end-to-end, dann hilft mir das nicht weiter. Und sofern wir nicht dieses Denken, und das ist ja an sich so ein bisschen das kommerzielle, wirtschaftliche Denken, so wie das jeder normalerweise machen würde, so was ich denn mein Return of Invest, ja, für das, was ich mache, solange ich das nicht erstmal ins Unternehmen reinkriege, hilft AI und Co. auch null. Weil dann habe ich auch einmal noch irgendwie, dann habe ich weniger Ausgaben meinetwegen oder ich habe dann schönere Kampagnen oder ich habe dann schönere AI-generierte Videos, aber wenn ich danach immer noch nicht weiß, wie viel ich davon eingestellt habe, oder was mein Return war oder ob ich mein Ergebnis erreicht habe, dann hilft das nicht. Also ich glaube, es ist zweierlei, was ich sehe. Das eine ist noch ein Umdenken von den Prozessen her und das andere ist aber auch mal eine Bereitschaft, einfach mal was auszuprobieren. Und da tun sich die Deutschen manchmal ja auch schwer mit, ne? Einfach mal machen und dann kann ich es immer noch sein lassen. Also nochmal 90% aller Probleme, Herausforderungen, wenn ich mit einem CHRO spreche, den könnte ich den innerhalb von einer Woche lösen. 90%. Und günstiger lösen. Der würde danach Geld sparen. Aber will er denn Geld sparen? Was passiert dann mit seinem Budget, wenn er dann jetzt Geld spart? Dann kriegt er nächstes Jahr weniger Geld. Deswegen will er vielleicht gar nicht Geld sparen. Was ist, wenn die eine Abteilung mal was Innovatives macht? Stehe ich dann der anderen Abteilung auf die Füße? Das ist dieses Silo-Denken, was ich halt oftmals nur sehe, innerhalb von Personalabteilung. Und gefühlt ist das, glaube ich, wahrscheinlich bei vielen in der deutschen Wirtschaft leider noch so.
Nimm uns doch mal kurz mit. Du hast ja vorhin gesagt, du könntest auf ein Silbertablett Tools bieten, die 90% Automatisierung oder vielleicht sogar 100% Automatisierung. Was sind das für Tools? Und ja, wann setze ich die ein? Wie setze ich die ein? Wo setze ich die ein? Geht es wirklich um ein Tool? Oder worum geht es dann tatsächlich, wenn man automatisieren möchte?
Mhm. Ja, es kommt ja auch immer darauf an, was will ich automatisieren? Aber ich könnte ja, wenn ich mir so einen Prozess anschaue, was muss ich denn in der Personalabteilung machen? Ich muss Mitarbeitende finden, ich muss sie irgendwie onboarden, ich möchte denen vielleicht eine gute Arbeitsumgebung bieten, ich möchte denen Benefits anbieten, ich möchte denen Weiterbildung anbieten und so weiter und so fort, Entwicklung. Ich muss davor vielleicht mein Skill-Mapping machen, um zu wissen, wen stelle ich überhaupt ein? Da muss ich vielleicht mal prüfen, passt diejenige denn zu mir? Da gibt es für alles Einzellösungen, größere, kleinere. Ich meine, wir haben ja unser Portfolio zum Beispiel so anhand der, ich nenne es mal, Wertschöpfungskette aufgebaut, genau von wie finde ich einen Mitarbeiter bis zum Offboarding. Ja. Und dann gibt es aber auch so Klammern, also wir haben dann auch Beteiligung, die dir, ich nenne es mal wie so ein Zapier für HR-Tech, also wo du einfach 250 HR-Systeme haben die angebunden und ich kann einfach sagen, ich kriege vorne in Beispiel Personio einen Bewerber rein, den stelle ich dann ein und der soll dann in Dativ automatisiert landen und kann mir den Workflow bauen in 5 Minuten.
Also das könnt ihr schon so darstellen. Weil genau, die Idee ist ja nicht lauter einzelne Tools, die wieder verschiedene Schnittstellen und wieder nicht an die Daten rankommen, sondern ihr habt das quasi alles schon in einem System organisiert.
Wenn morgen ein Unternehmen kommen würde und sagen, Ben, ich möchte meine Personalabteilung zu 95% digitalisieren, dann wird das nicht ein Tool werden, aber wir können es so schon, weil wir eben dann auch Beteiligungen haben, die eben genau diese Schnittstellen-Thematiken lösen. Dann könnten wir sagen, okay, du arbeitest immer noch in einem System, dein Core-System ist I make it up, Success Factors und du machst alles da drin und alles andere drumherum ist wegautomatisiert, aber du bist nur in einem System, weil keiner hat ja Bock, sich in 1 Million Systeme einzubauen.
Sowieso nicht. Ja, ja. Das, ja. Ja.
Ja, also es geht. Also es gibt Unternehmen, die machen das, ja. Also ich will jetzt auch nicht zu negativ klingen, ja. Gerade übrigens auch viele innovative Mittelständler, ja. Ich bin ja ein großer Mittelstandsfan, ja, weil da häufig man dann eben auch noch als Geschäftsführung oder so Dinge leichter, schneller umsetzen kann. Ja. Aber da ist ein riesiges Potenzial. Vor allen Dingen zur Effizienzsteigerung, ja. Und das kann ich dann in zwei Dinge rausmachen. Entweder ich spare dann einfach Geld, ja, und jetzt kriege ich irgendwelche bösen Hasskommentare danach, ja, dann gibt es ja weniger Mitarbeiter und dann werden sie rausgeschmissen oder whatever. Aber das Problem ist, also das haben wir ja nicht nur im HR, das haben wir in allen Bereichen, ja. Wenn ich jetzt irgendwie mir in einer Logistik oder in einer herstellenden Industrie einen Roboter hinstelle, der Arbeiten übernimmt, dann wird der Mitarbeiter dann auch jemand abgebaut werden. Oder was ich ja auch immer im HR sage, ist, ich meine, ihr sprecht ja auch mit vielen HRern, die haben im Grunde auch keinen Bock auf so wiederkehrende, langweilige Aufgaben. Also ich kenne wenige, die sagen, boah, ich hab Lust auf LinkedIn da 100 Leute anzuschreiben, wenn ich jetzt jemanden suche. Kenne ich ganz, ganz wenige, ja. Sondern die wollen sich lieber Personalentwicklungsthemen schauen, die wollen schauen, okay, wie kann ich eben eine Arbeitsatmosphäre schaffen, dass sie sich wohlfühlen, wie kann ich sie halten, wie kann ich sie entwickeln. Ich glaube, das sind so eher Themen, wenn ich so Personaler treffe, die sagen, die wollen sich lieber damit beschäftigen, anstatt jetzt aus Personio einen CSV-Export zu machen, um dann nachher die Daten in einem anderen System einzupflegen. Und das passiert halt immer noch. Ja. Und das ist das.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil ich muss sagen, ja, wenn man sie fragt, wenn man auf Kongressen ist und auf diesen, das ist natürlich auch so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen Branchen-Event, schon klar, aber dann hat man immer das Gefühl, HRler wollen eigentlich in der Kultur arbeiten und wollen solche Dinge tun, was sie hier tun könnten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, wenn es zum Beispiel um Budgetverhandlungen geht, immer wieder das Gefühl, es sind Aktenverwalter, also zu einem gewissen Grad. Und Aktenverwalter verlieren natürlich durch solche Prozesse, ja, letztendlich irgendwie auch ihre Berechtigung ist nicht richtig, aber die Hälfte ihrer Tätigkeit zumindest, wenn nicht 90%. Jetzt die Frage, siehst du im Prinzip diese Möglichkeiten, würde ich denn ersetzt werden oder könnte sich HR immer auf das konzentrieren, was immer schon mal tun wollte?
Ja, letzteres im Grunde. Ja, im Grunde letzteres. Also ich meine, es bedarf dann auch Transformation von den HRlern. Ja. Ich meine, da wächst jetzt ja eine neue Generation, kommt jetzt ja, ja, die ja anders denken. Aber ich glaube, ein so ein Hauptthema, und ich habe es schon vor 4, 5, 6, 7 Jahren gesagt, und einer unserer Investoren lustigerweise hat das Thema auch mal mit aufgegriffen, der Personalleiter ist, und er sagt, du musst HR als Profit Center denken. Und bisher wurde HR als Cost Center gesehen und behandelt. Und sofern du diesen wirklich Mindshift machst und darstellst, und ich meine wirklich mit, was bringt es denn, wenn ich, was weiß ich, dem Mitarbeitenden 10 Tage früher bringe, wenn er 10 Tage früher arbeiten kann? Was bringt der am Ende in der Wertschöpfungskette? Und wenn du das so mal denkst, dann kannst du wirklich sagen, naja, Moment, wenn ich jetzt den 10 Tage vorher bringe, dann kann er 10 Tage mehr arbeiten, ich verdiene an denen einmal gedacht noch 1.000 Euro am Tag. Also bringt er mir 10.000 Euro mehr. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Tool hätte oder müsste irgendwas zahlen für 2.000 Euro, mache ich 8.000 Profit. Ja, dieses Denken, glaube ich, da müssen wir rein. Und dann ergeben sich dadurch auch neue Rollenbilder. Also ich glaube, die HR-Abteilung spielt eine ganz entscheidende Rolle oder sollte eine ganz entscheidende Rolle bei der Transformation spielen von AI für das gesamte Unternehmen. Weil was passiert denn? Wir schauen uns jetzt nur HR an, aber AI ist ja lustigerweise in anderen Bereichen im Unternehmen teilweise viel mehr vertreten als in der HR-Abteilung schon. Ja? Also im Einkauf, Sales, Marketing. So, da denkt keiner drüber nach, im Marketing zu sagen, ich generiere jetzt mit AI ein Bild. Im Recruiting ist er so, oh, ob ich das dann nähe und ist es persönlich und ist es menschlich und so. Und dann denkst du, aber Moment, aber ihr verkauft doch Produkte auch an Menschen und da macht ihr das? Also das ist dann manchmal auch so komisch, weil das Denken, glaube ich, bei manchen noch nicht so da ist. Aber die HRler haben ja eine riesen Chance, weil sie könnten an sich, wenn ich jetzt Personaler wäre, dann würde ich mir das Thema greifen, würde sagen, hey, wir sind ja die Schnittstelle. Wir müssen den Mitarbeitenden erklären, was passiert mit den Jobs. Wir müssen sie mitnehmen, wenn dein Kollege AI mit implementiert wird. Wir müssen neue Rollenbilder schaffen. Wir müssen Wissenstransfer festlegen. Ich sehe die viel mehr, so eine Zukunfts-HR-Rolle, häufig eher als Product-Owner. Ja? Also ich habe meine Stake oder jetzt würde ich sagen HR-Business-Partner, aber ein bisschen digitaler gedacht oder ein bisschen noch kommerzieller gedacht, ja, ein bisschen mehr Profit-Center gedacht. Also was braucht wirklich das Unternehmen und wie kann ich das übersetzen und wie kann ich die Shareholder und Stakeholder in dem Fall, wie kann ich die Mitarbeitenden mitnehmen? Wie kann ich das Management mitnehmen? Wie kann ich diese Transformation, wo wir ja gerade drin stecken, wie kann ich das begleiten? Das ist ja auch eine mega spannende Aufgabe an sich. Ja, das ist ja viel spannender, als Personalakten zu schreiben.
Stell dir mal vor, du hättest jetzt die Möglichkeit, du könntest HR so völlig neu designen. Wie wird HR für dich aussehen? Was für Leute würden da drin sitzen? Mit was für Qualifikationen?
Ja. Gute Frage. Es wäre ein Mix aus sehr datengetriebener, kommerziell denkenden Menschen. Und aber auch, und das ist, glaube ich, eben auch wichtig, ich glaube nicht, dass AI die wird nicht eine Arbeitskultur schaffen.
Ja,
das wird von Menschen kommen müssen. Ja, sie kann unterstützen. Ich kann eine AI nutzen, um zu schauen, wie ist denn meine Arbeitskultur oder wie passt einer da rein? Ja, da habe ich selber mal ein Unternehmen tatsächlich gegründet und dann verkauft vor einem Jahr oder vor zwei, wo ich Teamkultur zum Beispiel messen kann und schauen kann, wie passt jetzt ein neuer potenzieller Mitarbeiter in mein vorhandenes Team und was für Auswirkungen hat das? Aber dann diese Auswirkungen zum Beispiel zu begleiten, da brauche ich einen total empathischen Menschen für. Also ich sehe das als zweigeteilt. Auf der einen Seite eben diejenigen, die wirklich dann, ich sag mal, das Kulturthema ownen mit all den Themen, was das für eine Rolle spielt. Auch, ich glaube auch, du wirst auch Leute interviewen müssen, ja, von Mensch zu Mensch. Ich will halt mit Menschen arbeiten. Ja, also der Mensch kauft von Menschen und der Mensch will mit Menschen arbeiten. Das wird, glaube ich, auch nicht weggehen. Auch wenn du das natürlich wegautomatisieren könntest, so 100%, aber so weit würde ich jetzt dann heute noch gar nicht gehen. Was jetzt in 10 Jahren ist, who knows? Ja, es kommt dann mal so ein bisschen drauf an, wie adaptieren sich die Leute, weil nur weil es geht, heißt ja nicht, dass man es machen muss oder dass auch das angenommen wird. Ja, es gibt ja vielleicht auch wieder eine gegenteilige Bewegung. Ne? Ich kann MP3s hören und ich glaube, in den letzten Jahren wurden so viele Schallplatten wieder nie verkauft. Ja,
ja.
Also deswegen, es wäre eine kleine, schlagkräftige Truppe, die auf jeden Fall HR als Cost-Center betrachtet und die ein Mix ist aus eher analytischen Menschen, eher datengetriebenen Menschen und dann eben auf der anderen Seite aber auch Menschen, die Kultur verstehen und denken. Es ist im Grunde so, als wenn ich ein Startup aufbauen würde. Ich will ergänzende Fähigkeiten haben. Ja, ich will den analytischen Typen haben, ich will den Sales-Menschen haben, ja, ich will den Finance-Menschen haben. So würde ich das sehen. Das ist für mich wie eine sehr, sehr schlagkräftige Projekttruppe.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Und haben wir ja immer wieder das Thema, dass man das gesagt wird, auch wenn andere Dinge durchbrechen, beispielsweise Gründen macht in Deutschland ja gar keinen Sinn, das funktioniert nicht, werden wir nur Stöcke in den Weg gelegt, das ist alles gar nicht machbar. Wenn ich jetzt die Ambition hätte, also als ein Mensch, der gerade von der Uni kommt und ich will das tun, welchen Weg müsste ich gehen? Oder meinetwegen aus der Ausbildung, muss ja keine Uni sein. Also sagen wir mal, ich habe die Kenntnisse, könnte das also schon, also die generellen Fähigkeiten habe ich, ja, was mache ich jetzt?
Fähigkeiten für was und was würdest du machen wollen?
Grund? Also bleiben wir ruhig im AI-Bereich. Also ich kenne mich da so weit aus, dass ich sagen kann, ich kann das bedienen, ich bin da in der Lage, ich weiß, was so läuft, ja, ich weiß, was diese ganzen Tools bedeuten, ich kriege das schon hin. Also das ist schon auf einem vernünftigen Level, vielleicht sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 5, nicht unbedingt die 5, aber die 4 auf jeden Fall, dass ich sagen kann, ich kann mich mit den Leuten unterhalten, die Experten sind, die bringen mir auch was. Und jetzt möchte ich damit an den Start gehen und habe eine Idee. Ich habe jetzt akut keine parat, sonst wäre ich bei dir, aber an der Stelle. Was machen wir jetzt?
Ich glaube, es kommt darauf an, was dein Ziel wäre. Wenn dein Ziel wäre, dass du davon okay gut leben kannst und dass du vielleicht dann was aufbaust, ist Deutschland ja gar nicht schlecht, weil durch das wir hinterherhängen, gibt es natürlich dann einen riesen Aufholbedarf.
Okay.
Wenn du jetzt sagst, ich will the next Unicorn bauen, dann würde ich jetzt nicht in Deutschland bleiben, weil du die Finanzmittel nicht hast und weil dir die Rahmenbedingungen einfach so nicht sind, dass es dir besonders leicht gemacht wird, ein AI-Startup zu bauen, generell ein Startup zu bauen. Ich bin gerade mitten in der Finanzierungsrunde drin und ich sage euch, was da an Papier, man kann sich das nicht vorstellen. Man kann sich nicht vorstellen, was es für administrative Dinge gibt, die man alles wegautomatisieren, wegdigitalisieren können, etc. Wir wollen da ja sehr viel machen in Deutschland, aber wenn ich nochmal neu gründen würde, würde ich das nicht in Deutschland machen. Und das ist an sich...
Wo würdest du das machen?
Ich würde es wahrscheinlich in Amerika machen. Aber es ist auch eine Typfrage, da sind wir wieder bei leistungsorientierte Gesellschaft. Ne? Ich brauche kein Sicherheitsnetz. Ich habe, seitdem ich 16 bin, kein Sicherheitsnetz und kann damit gut leben. Andere nicht. Und das ist auch, wie gesagt, ist vollkommen okay. Das ist immer ein bisschen Typfrage. Aber ich meine, wir haben jetzt, was diese Woche, 300 Millionen Invest in Schwarzwald, ja, fürs AI-Thema. Super viel Geld. Geil, super. Auch was die Schwarzgruppe zum Beispiel macht oben, ist super. Aber 300 Millionen ist halt das, was irgendwie so ein Meta, weiß ich nicht, in 2 Wochen ausgibt, ne? Die stellen sich einen ein und zahlen irgendwie 50 Millionen Jahresgehalt oder so. Also es ist halt, du hast das Kapital nicht, um dagegen anzukämpfen. Und wenn du das Kapital nicht hast und du hast dann die Rahmenbedingungen auch nicht so, dass sie besonders attraktiv sind, ja? Dass ich jetzt nicht so sage wie manche skandinavischen Länder, wo ich innerhalb von einem Tag eine Company gründen kann und kann alles digital machen. Estland zum Beispiel, ja? Oder kann leicht ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm machen auf der Blockchain. Easy. Könnte ich ja alles machen technologisch. Würde alles gehen, machen andere Länder. Wir machen es nicht. Und ich glaube, das wäre an sich eine Riesenchance für Deutschland, ja, oder für Europa, das gesamtheitlich Europa zu sehen. Ja? Wie können wir das einfacher machen? Wie können wir es gescheit machen? Weil wir haben gute Unis, wir haben gute Leute, ja, wir haben tolle Ideen, wir haben tolle familiengeführte Unternehmen, wir haben viel Innovation. Aber wenn dann auf der einen Seite eben fehlendes Kapital und auf der anderen Seite eben Restriktionen aufeinandertreffen, dann ist es meistens eine gefährliche Kombination für Innovation aus meiner Sicht. Hm. Das sehen wir leider ja auch. Ja? Weil die Top-Gründer, die Top-Leute, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in Indien studiert habe und bin Top-AI-Experte und kann überall auf der Welt arbeiten, ich würde mutmaßlich nicht wahrscheinlich nach Deutschland gehen, aus verschiedensten Gründen. Und normalerweise müssten wir das ja machen. Wir müssten doch jetzt als Deutschland hingehen und müssten doch die Chance nutzen, die Leute, die in den USA sitzen und sagen, das ist ein bisschen komisch, was jetzt hier gerade abgeht. Ich drücke mich mal vorsichtig aus. Und möchte vielleicht mir woanders was anschauen. Wir sollten doch jetzt Werbung machen. Wir sollten doch die Top-Leute da nehmen. Wir sollten doch zu den Unis da hingehen und sagen, hey, liebe Leute von Stanford und Co., bei uns seid ihr willkommen. Hier, guckt mal, hier, Forschungszentrum, whatever, kommt doch zu uns. Passiert wahrscheinlich auf einem kleinen Level, aber jetzt merke ich noch nicht so im Land, dass so ein Ruck gerade durchs Land geht, wo man sagt, wir nutzen das. Das ist ja eine Riesenchance, ja, weil wir sind immer noch ein, wie gesagt, ein tolles Land mit tollen Menschen und tollen Ideen.
Ja, also kann ich nur bestätigen tatsächlich insofern, als dass die Hochschulen versuchen das. Sie tun das auch, aber selbst den Hochschulen ist da relativ viel Problem bereitet auf diesem Wege. Aber es geht so ein wenig in die Richtung und man sieht es natürlich bei den Dingen um die Schwarzgruppe herum zum Beispiel. Da sieht man, dass da ein bisschen was passiert, ob das, sage ich, ein Tropfen ist, der mal irgendwann schon im Fluss wird. Bin ich jetzt vorsichtig. Aber es passiert zumindest ein bisschen Grad. Insofern bin ich gespannt.
Wie siehst du denn so den aktuellen Bewerbermarkt für Tech-Talente in Deutschland, weil wir haben ja nicht die 50 Millionen, die man mal für einen AI-Spezialisten oder was ausgeben können, habe ich zumindest noch nicht mitgekriegt. Wie siehst du den Markt? Wie schwer sind Techies zu erreichen?
Gerade, glaube ich, ganz gut. Ja, also wenn man jetzt mal, ich bin ja auch grundsätzlich ein positiv denkender Mensch, auch wenn es bisher nicht so rüberkam, aber ich sehe ja, ich bin ja wirklich so, in jeder Krise steckt ja auch eine Opportunity. Ja, und ich bin ja Opportunity-driven. Auf der anderen Seite ist es natürlich mega jetzt gerade, weil du hast jetzt gerade Talent zur Verfügung, weil eben nicht so viel eingestellt wird. Der Kampf um die Talente ist demnach natürlich geringer, als es jetzt noch vor ein paar Jahren war. Das ist gut. Es ist auch gut, dass ich natürlich dank AI und Co. heute viel schneller agieren kann. Ja? Ja. Also ich kann heute innerhalb von 2 Wochen eine Lösung bauen, wo ich vorher 15, 20 Developer für brauche. Das heißt, ich brauche auch nicht mehr den riesen Personalbedarf dafür. Das ist natürlich auch gut. Also
du brauchst halt den, der die Lösung baut, ne? Also du brauchst den, der die Lösung baut, dass der Prozess um, keine Ahnung, 2 Wochen verkürzt wird.
Ja. Und davon gibt's mittlerweile auch einige, so. Die sind natürlich auch gefragt, ja? Also das wäre wiederum, wenn ich jetzt der 16-Jährige wäre, der jetzt vor der Entscheidung geht, gehe ich studieren, mache ich Ausbildung, whatever, habe ich den Ratschlag gegen, mach doch bitte eine Ausbildung. Wir haben viel zu viele Menschen in Deutschland, die studieren, alle das Gleiche und es bringt nichts. Das brauchen wir nicht. Wir müssen Ausbildung sexy machen. Aber da können wir mal eine andere Folge zu machen, ja, weil die Leute verdienen übrigens, liebe Zuhörer, da verdient ihr übrigens richtig Geld mit. Ja? Wenn ihr jetzt, lernt jetzt Gaswasserinstallateur und dann macht ihr euren Meister, dann lacht ihr euch über den BWLer kaputt, der BWL studiert. Ihr werdet mehr Geld verdienen, weil ihr könnt nämlich in 2, 3, 4, 5 Jahren jede Summe, jeden Preis auf ein Blatt Papier schreiben, weil der BWLer von heute, der dann irgendwelche Analystenarbeit macht, den brauchen wir nicht mehr. Das macht nämlich AI. Aber derjenige, der mein kaputtes Klo repariert und einen Wasserschaden, das wird so schnell kein Roboter machen. Und deswegen würde ich da sagen, macht mehr Handwerk. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich jetzt auch eine Riesenchance für jemanden, der jetzt mit der Schule fertig ist, weil du dir auch super schnell ja auch Dinge leichter aneignen kannst. Mhm. Ja? Die ganze Frage ist ja auch noch, Universität, brauchen wir so ein Universitätsmodell, wie wir es jetzt hatten? Brauchen wir das noch? Ich kann doch heute alles lernen so, ne? Ich könnte mir ganz andere Formen vorstellen. Ja, ich sehe Kopfschütteln.
Ja, ich wollte gerade sagen, Simon. Ja.
Aber
müssen wir mal ein eigenes Thema zu machen.
Ja. Jetzt sprichst du natürlich auch mit jemandem, der eine Uni immer nur von innen sieht, wenn er dort Vorträge hält. Weil ich habe nämlich nicht studiert und habe dann all das mir beigebracht, womit ich mich damit beschäftigen musste, auf dem Weg. Aber das ist natürlich ein interessantes Feld für jemanden, der jetzt ein bisschen technologisch interessiert ist und Co. Da würde ich natürlich empfehlen, geh in dieses Segment rein, ne? Wer genau AI-Expert oder Prompter oder whatever, weil da hast du natürlich große Chancen, jetzt auch noch dann Jobs zu finden, auch in Zukunft, ne?
Ah, da muss ich jetzt natürlich reinspringen, geht ja gar nicht anders. Also das ist ja natürlich, also ja, ich stimme dir zum Teil zu. Also sagen wir, es gibt eine ganze Menge Fächer, die, also wenn jemand mich fragt, sollte ich studieren, um zu studieren, würde ich sagen, nein. Also um zu studieren, musst du nicht studieren. Wenn dich wirklich etwas antreibt, dann wird es im Prinzip schwierig, die Expertise, die du da hast, zusammenzubringen über autodidaktischen Dinge. Bei technischen Dingen mag das angehen, also da weiß ich das nicht so genau, aber wenn du dich da im Prinzip einarbeiten willst und wissen musst, wo kommt denn das her, wer war denn Turing und wofür brauche ich den und was sind die ganzen Hintergründe, ja, was ist dieses ganze Statistische, was dahinter ist, und bist dann zwangsläufig irgendwann bei den Grundlagen, bei den Gesetzen der großen Zahlen und so weiter, da macht das schon Sinn, wenn du dich da reingibst. Gleichwohl, 80% der Leute, die in Statistik sitzen, denken so nicht. Muss man das so auch sagen. Ja. Die machen das, schreiben irgendwie eine 3 oder eine 4 und sind froh, nie wieder davon zu hören. Also das ist auch die Realität, ohne Frage. In der Lehre passiert wahnsinnig viel, deswegen bin ich da ganz bei dir. Also ich höre gleich auf zu reden, aber dann bin ich ganz bei dir. Weil ich habe das miterlebt beispielsweise, wie schwerfällig tatsächlich auch die ehrwürdigen, in Anführungsstrichen, Hochschulen oder Universitäten sind, die mit dem Digitalisierungsthema zu Corona beschäftigt waren. Da war ich bei der, sage ich mal, von vielen akademischen, ich bin ja auch bei der IU, die oft kritisiert wird, bei der International University, also die wird oftmals als quasi der Durchlauferhitzer, der nur Geld verdienen will, bezeichnet, gerade wieder großer Spiegelartikel. Das ist so nicht richtig, weil das war die einzige Uni, die zu Corona schon sagen konnte, klar, können wir prüfen. Klar, ja, hier, ne, Kamera ist da, mach das. Die Abschlüsse wurden gemacht, die nicht so viel aus, das lief komplett durch. Aber da gibt es auch die Möglichkeiten. Du kannst es dir aussuchen. Bist du der Typ, der vor Ort sein will, dann kannst du hingehen zum Seminar. Bist du der Typ, der Online-Lehre haben will, mach Online-Lehre. Das ist quasi komplett deine Sache. Dadurch kannst du eben auch studieren, wenn du heute in Alicante sitzt. Musst du dich nicht abmelden, du fährst hin, bist da. Punkt. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der in der Zukunft genau die Lehre selber, die wir brauchen. Weil sich selbst rauszusuchen, was du alles wissen müsstest, ist schon schwierig. Und ich sag mal, der AI zu vertrauen ist auch, also ich sehe viele, wir sehen das sehr genau. Ich meine, wer da sich hat inspirieren lassen. Und das wird auch in Zukunft so sein, aber gleichwohl ist 80-90% der Dinge, die da derzeit noch am Laufen sind, überarbeitungswürdig. Ähnlich wie Matcharm.
Ja, also ich glaube, kuratiertes Lernen macht ja auch Sinn. Ne? Die Frage ist halt, und du hast ja schon zu Recht gesagt, dass ihr jetzt ja auch schon Universität anders denkt, ja, so wie sie vor 5, 6, 7, 8 Jahren waren. Und who knows? Weißt du, vielleicht gibt's irgendwann mal eine IU-App und ich mache dann wirklich mit Microlearning und Learning Nuggets und mache das so, und die Prüfung ist eine ganz andere. Und ich glaube eben nur, ich glaube das aber auch wieder, das Bildung, es fängt mal Bildung an, ne? Fängt in der Schule an. Heutzutage ist ja immer noch so, ja, wenn du nicht studiert hast, dann bist du nix so ungefähr. Und dann gibt's viele Leute, die, was stimmt, dann studiere ich einmal BWL und dann hast du irgendwie hunderttausende BWLer und was sollen die denn alle machen? Ne?
Weil das ist dann wirklich.
Das ist so die Frage. Plus, ich glaube auch, das Thema lebenslanges Lernen ist wichtig, nach vorne gerichtet. Also wie können wir auch Universitäten so dann gestalten, dass sie eben dann zum Beispiel für Leute wie mich, ich sage jetzt zum Beispiel, boah, mich interessiert gar nichts mit HR-Tech zu tun. Ich interessiere mich jetzt voll für Kunst. So, ich würde super gerne Kunstgeschichte studieren. Das ist ein brotloses Fach für wahrscheinlich, ne, für viele, ja, die sagen, ich studiere Kunstgeschichte, außer wir hätten irgendwie in dem Part. Aber da hätte ich Lust, das privat sozusagen zu machen. Und da glaube ich, mal umzudenken und zu schauen, okay, wie können wir auch je nach Lebensphase Leute abholen und die dann befähigen für weitere Dinge oder für andere Dinge. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenthema. Und es ist auch HR-Tech, weil AdTech, HR-Tech ist sehr nah zusammen. Wir haben ja Beteiligungen, die im Bereich Weiterbildung sind. Wir haben eine Beteiligung, die zum Beispiel für Unis diese ganze Vorauswahl von ausländischen Studierenden mit AI automatisiert. Ich glaube, IU ist ein Kunde sogar.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ich nenne den Namen jetzt nicht aus Werbung, aber weil die zum Beispiel händisch dann geschaut haben, jetzt haben wir einen Bewerber aus Somalia, der in der Schule war. Hat er denn jetzt die Qualifikation je nach Bundesland, um jetzt genau das Fach zu studieren? Und da bist du wahrscheinlich tiefer drin als ich, und diese Regelungen, die ändern sich ja dann teilweise auch, weil dann kommen die Kultusminister auf die Idee, naja, es ist es morgen, musst du aber eine 2,3 haben, um es zu studieren, und in dem anderen Bundesland ist es reichende 3. Und da gab es ja Heerfahrer teilweise von Leuten, die dann manuell mehr oder weniger diese Dinge geprüft haben, noch mit dem Thema, stimmt es denn überhaupt, was da drin steht, ne? Und ist das Zeugnis überhaupt echt? Und so weiter und so fort. Also da tut sich auch viel.
Ja, das ist ein Riesenthema. Und gerade mit dem Tech-Bereich ist es eben tatsächlich so, du hast den Begriff lebenslanges Lernen mit reingeschmissen. Und da ist natürlich die große Frage auch, wie bringe ich dieses schweigende Wissen mit rein? Das, was du halt nicht formalisiert irgendwo findest, sondern der Meister, der sagt, mach mal so. Ne? Das steht nirgendwo, mach mal so. Ja. Da gibt es keine Anleitung für. Und das hast du natürlich bei solchen Dingen wie Vorträgen auch. Also das ist die Frage, was kann ich mal nicht formalisieren und was eben nicht mehr. Und ähnlich wie im HR, nur das, was du nicht formalisieren kannst, ist eben auch wirklich wert, gesagt zu werden, live und in Farbe. Und das ist, da haben wir viel vor uns, ja.
Ich würde zum Schluss, wir haben ja jetzt HR so ein bisschen durch die Mangel genommen, wir haben aber auch wieder Impulse gegeben, wir haben sie motiviert, weil sie einfach so eine wichtige Schnittstelle im Unternehmen sind, für auch Innovation. Jetzt hast du vorhin erzählt, steck mich mit einem Verantwortlichen in einem Workshop und ich habe den in einer Stunde überzeugt oder so. Was besprichst du in dem Workshop? Welche Fragen müssen sich HRler stellen, Personalleiter stellen, damit sie den richtigen Weg, den richtigen Umgang mit HR-Tech finden?
Ich denke so, dass du mit einer guten HR-Arbeit Geld verdienst für dein Unternehmen. Und ich kenne keinen CEO, der nicht sagt, ich möchte mehr Umsatz machen oder ich möchte Kosten reduzieren. Gerade jetzt wäre die Zeit dafür, mehr Umsatz zu machen und oder im besten Fall Kosten zu reduzieren. Und einhergehend, und das ist ja das Geile dabei, und sorry for my wording, ist es ja so, du kannst damit, ich rede ja nicht davon, es wird alles kühler und es ist nur alles jetzt Performance und die Leute reden nicht miteinander und Co. Das geht halt Hand in Hand anders gehen. Und das ist es ja, ne? Wenn ich mehr Zeit habe, mal 5 Minuten lang an der Kaffeemaschine mit meinem Kollegen zu sprechen, weil ich weniger monotone arbeite, dann hilft es jedem. Und deswegen ist es, glaube ich, so, und das war lustig, weil du gesagt hast, das geht mir eine halbe Stunde und dann überzeuge ich die. Das klappt leider nicht immer so, aber eher, weil sie manchmal, glaube ich, nicht überzeugt werden wollen oder selber noch nicht so die Offenheit haben, das zu machen. Ja, weil wenn ich jetzt selber mir sage, das glaube ich noch alles nicht oder das kann ich ja nicht, dann werde ich das nicht machen, ja, weil ich werde niemanden überzeugen. Also ein guter Vertrieb ist ja nicht jemanden zu etwas zu verkaufen, was er nicht haben will, sondern eben ja ein Need zu befriedigen sozusagen. Und wenn ich den selber nicht sehe und mich an den eingestehe, dann werde ich das nicht schaffen. Auf der anderen Seite, die sich darauf einlassen, auch vielleicht mal auf ein Experiment. Ich sage ja immer nicht, so, jetzt müsst ihr morgen das sein lassen und jenes sein lassen. Da, ich sag doch mal, naja, aktuelles Beispiel, das ist kein Scherz. Ja, wir brauchen mehr Azubis. Ja, wir fangen mal an mit einer Facebook-Kampagne. Da sage ich, lasst Facebook-Kampagne, machen wir auf TikTok. So, ne? Das ist jetzt nicht, da wird noch keiner entlassen, da wird passiert, es tut niemandem weh. Ja, lass uns das doch mal ausprobieren. Und wenn es nicht klappt und wenn dann danach ihr denkt, Facebook funktioniert besser, machen wir vielleicht einen A-B-Test. Eher überlegen, unternehmerisch das Thema anzugehen, ohne die Menschlichkeit rauszulassen, weil gute Unternehmen, die hochprofitabel sind, die können auch gute Arbeitsbedingungen haben. Ja, die können auch gut mit ihren Mitarbeitern umgehen. Und die haben sogar vielleicht mehr Geld, was ich dann reinvestieren kann. Das wäre so mein Wunsch. Etwas mehr Offenheit, vor allen Dingen dann auch für deutsche HR-Tech-Lösungen. Und ich meine, wir investieren ja vornehmlich im Dachraum oder im europäischen Raum. Also wir haben bisher Investments in Deutschland, Österreich, Schweiz und UK. Und ich meine, da tun wir ja auch was, wenn man das mal so sieht, was für für Europa. Ja, ich bin großer Fan von Europa. Und da tun wir was gesamtheitlich auch für die Industrie. Ja, und wenn man dann mal anschaut, was für Lösungen nehmen sie, dann landen sie am Ende des Tages wieder bei irgendeiner US-Lösung, obwohl es vielleicht eine europäische Alternative geben würde. Das wäre vielleicht auch was.
Okay. Jetzt mal als Investor an sich auch noch. Wir haben ja jetzt irgendwie neuerdings ein paar hundert Milliarden zur Verfügung. Wie viel brauchst du, um, sag ich mal, Check auf jetzt auf Trab zu bekommen? Wie viel, wenn Herr Merz dir was überweist, wie viel brauchst du?
Ich glaube, ich würde erstmal gucken, wo man sparen kann auch.
Oh.
Also es klingt jetzt...
Da kommt der Unternehmer, jetzt, okay.
Ja, weil, ich meine, wir sind ja Frühphase, also das Lustige, wir sind ja Company-Builder und Frühphasen-Investor. Und wir, wenn du am Anfang sehr viel Geld hast, ohne einen genauen Plan oder ohne in der Startup-Bubble zu bleiben, ohne dein Proof of Market, ja, dann verbrennst du halt auch viel Geld für unnutze Dinge. Ja, weshalb ich sagen würde, naja, wenn mir morgen mal einer 20 oder 30 Millionen überweisen würde zu Alligator, ja, da könnte ich schon sehr, sehr, sehr viele Dinge mitmachen. Da könnte ich sehr viele Gründer und Gründerinnen unterstützen, weil das machen wir. Bei uns kommen Menschen, die mit Ideen kommen, da gibt es teilweise noch kein Pitch-Deck und die sagen, ich möchte das und das umsetzen. Und diese Menschen schaffen Nachhaltiges, das ist eine Wertschöpfung dahinter. Die Menschen haben Familie, da gibt es Mitarbeitende, die tun was für Startups beschäftigen eine Menge Leute. Und das würde schon mal mit 20, 30 Millionen können wir locker mal 100 Firmen oder so gründen, ja? So. Also wir sind da, ich bin da sehr kosteneffizient. Und danach brauchen wir dann die 100 Milliarden oder 200 Milliarden, wenn wir wissen, da funktionieren Dinge. Weil das ist ja das Problem. Am Anfang das Geld zu bekommen, nur mit einer Idee, weil da ist immer so in Deutschland auch so dieses Vorsicht, so das Risikokapital, so was ist, wenn es schief läuft. Das ist das Problem, glaube ich. Dann so diese Mittelstrecke, das kriegen wir alles in Europa und in Deutschland gut hin. Ja, also dieses, also Seed, Series A, so dieses Status. Aber dann hast du was richtig durch die Decke geht und dann brauchst du mal 10 Milliarden, 5 Milliarden. Lass es 100 Millionen sein oder 200 Millionen. Wie schwer das ist, als deutsches Startup, Grown-Up, 100 Millionen zu raisen. Du guckst dir den Cap-Table an, da sind immer US-Investoren und Co. dabei. Immer. Da hört es dann auf. Und da müssen wir investieren. Also ich glaube, ich würde A, in sehr, sehr viele junge, tolle Ideen investieren, weil da wird was von übrig bleiben. Und auf der anderen Seite dann investieren, und da werden wir mehr als 100 Milliarden brauchen, für wirklich dann Ideen, die reif sind, um wettbewerbsfähig zu sein, sofern wir das wollen. Wenn wir als Deutsche sagen, okay, wir wollen halt nicht mehr unter den 10 wirtschaftsstärksten Nationen sein. Nochmal, das können wir alles entscheiden. Ja, uns reicht auch Platz 20 oder 30 oder 40. Und das hat aber der Impact, was weiß ich, wir können weniger Sozialleistungen machen, wir können das. Das können wir auch alles entscheiden. Das ist dann okay, wenn wir das aber nicht wollen. Und wenn wir sagen, wir wollen aber irgendwie global einigermaßen mithalten. Wir reden jetzt nicht nur von anderen Ländern, die ja auch kommen, neben USA, China, Indien, die viel Bevölkerung haben, junge Bevölkerung, manche afrikanische Länder, tolle junge Bevölkerung, die nachrückt, ja, wenn die mal das Richtige, gibt es ja auch schon einige gute Beispiele. Dann haben wir halt ein Problem. Da müssen wir uns, glaube ich, entscheiden. Und da werden dann 100 Milliarden nicht reichen. Vor allen Dingen, weil ich befürchte, dass sie von den 100 Milliarden, die so gestaltet werden, dass dann auch wiederum die Prozesse und Co. so sind, dass von den 100 Milliarden wahrscheinlich gar nicht viel fließt. Weil ich sehe das ja auch, es gibt ja auch 1 Million Förderprogramme für Startups. Gibt's ja. So. Und jetzt kann ich mich hinstellen und kann sagen, hier, wir haben noch 1 Milliarde allokiert für Startups. Und dann schau dir doch mal so ein Antragsformular an. Und dann schau dir das so mal an. Ich spreche mit den Leuten noch. Ruf doch mal ein Amtsgericht in Berlin an und frag mal, wie lange es dauert, manchmal dort eine Eintragung irgendwas zu bekommen. Schau dir mal die ganzen Notariatspflichten an, die ganzen Prozesse. Also solange die Rahmenbedingungen immer noch so sind, kann ich auch 100 Milliarden draufschmeißen und das ist dann auch, da werden viele Milliarden versickern, ist meine These.
Ja, ich sag mal ein bisschen blasphemisch, jeder Anwalt würde mir raten, mich zum Thema im Amt nicht zu äußern. Insofern ist das wahrscheinlich richtig so.
Sehr gut. Ben, ein sehr lebendiges Gespräch. Vielen Dank dafür, was nicht versickert, das ein oder andere Argument von dir. Vielen Dank für das lebendige Gespräch. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke euch.
Ben, alles Gute. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.